Rechtfertigung und Heiligung von G. D. Krummacher. Kapitel 11. Der Weg zur Heiligkeit. Zweite Predigt. Gott hat seinem alten Volk einige Gebote gegeben, deren natürlicher Grund und Absicht nicht wohl eingesehen werden mag, denen wir also einen geheimen, geistlichen und höheren Sinn unterlegen möchten. Die Gebote, welche ich meine, sind diese: Und dein Feld nicht besäst mit mancherlei Samen. Du sollst nicht ackern zugleich mit einem Ochsen und Esel. Du sollst nicht anziehen ein gemengtes Kleid von Wolle und Leinen zugleich. Ich kann nicht sagen, ob es überhaupt oder im Morgenland der Gesundheit oder der Reinlichkeit nachteilig ist, Kleider von einem Gewebe aus Wolle und Leinen zu tragen, und so auch im Übrigen, wie zum Beispiel Korn und Weizen durcheinander zu säen. Gott aber befahl's, und so musste es geschehen. Nehmen wir es auch in einem geistlichen Sinne, so dass es noch verpflichtend ist und seine Anwendung findet, so deuten wir es zuerst aufs Leben. In einigen Stücken Gott zu Gefallen leben wollen und in anderen sich nach eigenem Gefallen richten, das geht nicht. Wer fromm ist, sei immer fromm. In die Kirche zuweilen zum Abendmahl gehen, in der Heiligen Schrift lesen, sein Gebet pünktlich sprechen, ist gut und löblich, aber in anderen Stücken nach seinem eigenen Willen leben, ist eitel. Wenn man das eine tut, soll man das andere nicht lassen. Wir deuten es ferner auf die Lehre. Auf das eine Stück derselben viel, auf das andere wenig oder nichts halten, eine Wahrheit annehmen, die andere abweisen, das geht nicht. Denn alle Wahrheiten stehen in unzertrennlicher Verknüpfung, deren Band wir so wenig lösen dürfen als das des Orion. Endlich deuten wir es auf die Praxis. Gesetz und Evangelium müssen nicht durcheinander gemischt werden. Das Gesetz muss nicht durch Beimischung des Evangeliums und dieses nicht durch jenes entkräftet und der Weinberg nicht mit anderen Gewächsen bepflanzt werden, wie doch so häufig geschieht, so dass manches Christentum ein Gemenge ist. Der Herr leite uns in alle Wahrheit und schaffe, dass wir nicht Menschen wie Bäume, sondern alles recht sehen. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Römer 6, Vers 14. Die Frage ist jetzt die: Wie gelangen wir armen, schwachen Sünder dahin, dass die Sünde nicht mehr über uns regiere, dass wir frei von derselben werden? Auf diese Frage gibt der Apostel eine merkwürdige Antwort. Die Sünde, sagt er, wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Sache ist die, dass die Sünde nicht herrsche. Das Mittel dazu liegt in den Worten: Sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und dieses merkwürdige Mittel ist der eigentliche Gegenstand unserer Betrachtung. Welches ist denn die Bedingung, unter welcher die Sünde nicht herrschen wird? Liegt dieselbe in irgendeinem Verhalten des Menschen? Nein, sondern in seinem Stande. Dieser Stand ist zweifach. Er steht entweder unter dem Gesetz oder unter der Gnade. Es wäre also zu untersuchen, was heißt unter dem Gesetz stehen und was nicht unter demselben, sondern unter der Gnade stehen oder sein. Wer unter dem Gesetz ist, der steht unter dessen Botmäßigkeit. Er ist dessen Schuldner. Er ist verpflichtet, dasselbe zu halten. Das Gesetz hat rechtmäßige Forderungen an ihn, die er leisten soll, und es kündigt ihm die härtesten Strafen an, wenn dies ganz oder teilweise unterbleibt. Nun sagt der Apostel, wenn jemand sich in diesem Stande, sich in diesem Verhältnisse zu dem Gesetz befindet, so sei die unausbleibliche Folge davon diese, dass die Sünde über ihn herrsche. Sie ist einmal da, sie ist in uns. Das Gesetz setzt sich wohl derselben insofern entgegen, dass es sie aufs Nachdrücklichste verbietet, dass es die schwerste Strafe auf die Begehung der Sünde setzt, dass es die Gottseligkeit aufs Nachdrücklichste befiehlt und aufs Dringendste dazu ermuntert und die schönste Belohnung verspricht. Aber das Gesetz bietet keine Hilfe gegen die Sünde an, wenn es gleich sagt, lass das und tue jenes. Ja, es wird zufällig ein Reiz zur Sünde, ein Beförderungsmittel desselben. Paulus sagt, es habe allerlei Lust in ihm erregt, nennt es sogar die Kraft der Sünde, sagt, ehe das Gesetz gekommen, sei die Sünde tot gewesen, nun aber lebendig geworden, habe ihn gefangen genommen unter die Sünde, sei überaus sündig geworden. Schon die Heiden bemerkten, dass die menschliche Natur die seltsame, dem Gesetz widerwärtige Eigenschaft habe, dass die Neigung, es zu übertreten, durchs Verbot nur geschärft und desto größer würde, je schärfer das Verbot wäre. Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne, aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Da aber das Gebot kam, ward die Sünde wieder lebendig. Das Gesetz nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das Gebot oder Gesetz behandelt auch den Menschen nicht nach seiner jetzigen, elenden Beschaffenheit, nach seinem wirklichen Zustand, sondern nach demjenigen Zustand, worin Gott ihn erschaffen hat. Ausgerüstet mit allen denjenigen Kräften, welche dazu erforderlich und hinreichend waren, den in den Geboten ausgesprochenen Willen Gottes zu tun. Es bekümmert sich nicht darum, ob er es jetzt tun kann oder nicht, sondern es fordert nur mit allem Nachdruck und enthält durchaus auch keine tröstliche Silbe für den Sünder. Mag er ein grober und großer Sünder oder auch nur ein solcher sein, der nur an einem gefehlt hätte. Denn wer an einem gefehlt hat, hätte ebenso gut auch an einem anderen, ja, an dem ganzen Gesetz sündigen können. Auch sind es nicht bloß Handlungen, wonach jemand vor dem strengen Richterstuhl des Gesetzes beurteilt wird, sondern es ist sein ganzes inneres Bestehen und seine Anlage, wonach er gerichtet wird. Mag sich dieselbe auch bei verschiedenen verschieden gestalten. Eigentlich bedarf's wohl gar keiner Frage, wer denn unter dem Gesetz sei. Dem natürlichen Verhältnis nach ist ja jeder Mensch unter demselben. Jeder Mensch hat die Verpflichtung, dem Gesetz zu gehorchen. Er selbst kann sich von dieser Verpflichtung nicht entbinden, das heißt, sich erlauben, anders gesinnt zu sein, zu denken und zu handeln, als es dem Gesetz gemäß ist. Und wenn er's versuchte, würde ihm der Versuch sehr übel bekommen, denn auf jeder Übertretung haftet die schrecklichste Drohung. Ja, Gott selbst wird und kann die Verpflichtung nicht aufheben, das hieße, seinem Wesen zuwiderhandeln, aufhören, der zu sein, der er ist. Wie wäre es möglich, dass Gott zugebe, dass wir ihn nicht mehr über alles liebten, dass er den Ungehorsam in seinen Schutz nehme? Ist nun jemand unter dem Gesetz? Was ist die Frucht davon? Dieses, dass die Sünde über ihn herrscht. Die Erfahrung belehrt die erweckte Seele auch darüber zur Genüge. Gewöhnlich will sie gleich anfangs oder auch noch hernach, nachdem sie schon getröstet worden ist und den Herrn Jesus hat annehmen können, ihre Heiligung bei sich selbst suchen. Gewöhnlich will sie durch ernstliche Bestrebung und allerlei Mühe, die sie anwendet, selbst die Sünde töten, selbst das Gute schaffen, wiewohl sie den Herrn um seinen Beistand anruft. Aber sie wird auf tausendfältige Weise gewahr, dass dies ein unfruchtbarer, wenngleich mühsamer Weg ist. Sie macht die angedeutete Erfahrung, dass das Gesetz die Sünde wohl lebendig macht, aber nicht tötet, und dass wir, wenn dies geschehen soll, bei einem anderen Manne sein müssen. Aber welch ein merkwürdiges Wort spricht unser Text aus! Welch einen merkwürdigen Weg gibt er an, dass die Sünde nicht mehr über uns herrsche, wie stark sie sonst auch sei! Einen Weg, den kein Auge je gesehen und kein Ohr gehört und der in keines Menschenherz gekommen ist, den uns aber Gott offenbart hat durch sein Wort und seinen Geist. Einen Weg, welcher unserer natürlichen Art, zu denken und zu sein und zu wirken, ganz und gar zuwider ist, der also ungemein viel Widerspruch findet, worauf Paulus auch die Geschichte Ismaels und Isaaks sowie der Hagar und Sarah anwendet. Einen Weg, der so vielen Kindern Gottes nicht einleuchtet und nicht völlig in ihr Bewusstsein getreten ist, wie dies bei den Jüngern vor der Auferstehung Christi der Fall war, von welchem sie auch sehr leicht abweichen, wenn ihre Sinne verrückt werden von der Einfalt des Evangeliums und sie auf die gesetzliche Einbildung geraten, sie wollten es durch eigene Wirksamkeit besser treffen, wozu so viel Anlass und Versuchung ist. Einen Weg, den niemand vollkommen innehat, so dass auch in dieser Beziehung das Fleisch wieder den Geist gelüstet. Ein Mehr und Weniger findet hier wohl statt, aber es ist doch nur Stückwerk, nicht Vollkommenheit. Wir sind im Grunde nur klug wie die Kinder. Ja, einen Weg endlich, welcher die Gottseligkeit zu hindern und die Gottlosigkeit zu befördern scheint. Also unmöglich ein richtiger Weg, unmöglich ein heiliger Weg sein kann, auf den man sich, wenn man es auch könnte, ohne Gefahr nicht begeben kann, sondern ihn eher fliehen und hassen muss. Dennoch ist es der einzig richtige Weg, zur Heiligung zu gelangen. Diejenigen, die ihn kennen und verstehen, achten sich mit Recht und mit Dank höchst glücklich, ihn einigermaßen zu verstehen. Er ist ihnen über die Maßen köstlich und wert. Der Weg aber ist Christus. Was will denn der merkwürdige und bedenkliche Ausdruck »Sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid« sagen? Wenn wir dies etwas auseinanderzusetzen wagen, so mag jeder wohl zusehen, wie er hört, wie Christus es sagt. Es ist gar nicht zu leugnen, dass dieses Lehrstück missverstanden und missbraucht werden und sorglose und verruchte Leute bilden kann. Wo es aber diese trübselige Wirkung hat, ist es ein redender Beweis, dass ein solcher gar keinen richtigen Verstand am Wort hat. Wir handeln aber von einer heiligmachenden und heiligen Lehre und handeln nur für solche davon, welche die Sünde nicht herrschen lassen wollen. Diejenigen aber, welche die Sünde herrschen lassen und dazu das Evangelium missbrauchen wollen, bringen ein schweres Gericht über sich. Sie sind Teufel, denn sie tun Sünde, wie die Schrift durch den Mund des liebenden Johannes sagt, um so mit einem Worte die ganze Sache abzumachen. Das Evangelium eigenmächtig und also ohne den Heiligen Geist aufgegriffen, bringt nur Verderben. Nur der Heilige Geist allein kann das Evangelium klar machen. Und wenn er das tut, so erfreut es nicht nur, sondern macht zugleich laufend in den Geboten des Herrn. denn die Liebe Gottes wird ausgegossen in die Herzen. Ohne den Heiligen Geist lügen wir auch dann, wenn wir wahre Worte sagen. Denn wirkliche Wahrheit hat unausbleiblich einen heiligenden Einfluss aufs Gemüt. Und verständen wir sie vollkommen, so würden wir auch vollkommen heilig und selig sein. Wer aber aus der Wahrheit ist, der hört Christi Stimme. Was heißt das denn nun, nicht unter dem Gesetz zu sein? Der Apostel sagt, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Kann das nur irgend in einem gesunden Verstand von jemand gesagt werden? Es gibt ein Gesetz, und hier ist nicht vom Landgesetz die Rede, sondern vom Gesetz Gottes, des einigen und allerhöchsten Gesetzgebers. Nicht unter dem Gesetz sein heißt offenbar nicht unter dessen Botmäßigkeit stehen. Wer nicht unter dem Gesetz ist, dem hat dasselbe offenbar nichts zu gebieten, nichts zu verbieten, nichts zu drohen und nichts zu verheißen. Und wenn es dies alles dennoch tut, hat er sich nicht daran zu kehren. Gesetzt aber, das Gesetz fasste jemand, der nicht unter demselben steht, plagte, drückte, ängstigte ihn, forderte von ihm und schlüge ihn, wie Pharao die Kinder Israel tat, so kann es doch nicht so bleiben. Das Gesetz täte etwas Unziemliches, das ihm nicht gebührt. Es schelte eine Frau für eine Ehebrecherin, die nach dem Tode ihres ersten Mannes einen anderen geheiratet hätte. Man möchte aber sagen, solch einen Stand gäbe es gar nicht. Es gäbe keine Menschen, von denen man sagen dürfte, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, wie doch der Apostel wirklich tut. Man möchte sagen, eine Behauptung wie diese, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, sei schändlicher Art, sei gottloser und die Nutzlosigkeit fördernder Natur. Aber welche Beschuldigung läge darin gegen den heiligen Apostel? Oder wir müssten dann gestehen wollen, wir begriffen gar die eigentliche Meinung des Apostels nicht und dürften uns nicht unterstehen, sie zu deuten, sondern müssten es auf sich beruhen lassen. Oder derjenige, von dem es wirklich gilt, was der Apostel sagt, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, ist das nur mit einer gewissen merkwürdigen Beschränkung. Er ist nicht überhaupt ohne Gesetz und ist das nur insofern, als er unter einem anderen Gesetz ist, und zwar unter dem Gesetz des Geistes, das da lebendig macht in dem Gesetz Christi. Wie der Apostel sagt, so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz Christi. Dies ist aber ein ganz anderes Gesetz, wovon es ja heißt, es mache lebendig, was der Apostel von einem anderen Gesetz verneint, und wobei er nicht nur sagt, es sei kein Gesetz gegeben, das lebendig machen könnte, sondern sogar, es sei ein tötender Buchstabe. Wer ist denn nicht unter dem Gesetz? Der Apostel sagt, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Er spricht, wenigstens was die Christen zu Rom angeht, allgemein. Ihr, wie er oben gesagt hat, also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Es ist wahr. Diese römischen Christen waren wahre Christen. Sie waren wiedergeboren. Sie hatten den wahren Glauben empfangen. Sie waren Knechte der Sünde gewesen, aber von Herzen waren sie gehorsam und Knechte der Gerechtigkeit geworden. Allein wir dürfen doch die Worte von Paulus nicht auf die Römer beschränken, da sie offenbar auch andere, ja alle wahren Christen angehen. Paulus predigt das Evangelium. Und ein wesentlicher Teil dieser frohen Botschaft besteht eben in der Befreiung vom Gesetz, dass man sagen darf, ihr stehet nicht unter dessen Botmäßigkeit. Wo nun das Evangelium von der Gnade Gottes verkündigt wird, da wird auch allen denen, die es hören, nicht nur die Erlaubnis, sondern das Recht erteilt, es als wahr und gültig anzunehmen und ihren Vorteil dabei zu suchen und namentlich dafür zu halten, dass sie nicht unter dem Gesetz sind. Wie mag aber solches zugehen? Also, dass einer für uns unter das Gesetz getan worden ist und dasselbe vollkommen für uns erfüllt hat. Was hätte also das Gesetz noch zu fordern, das nicht durch diesen einen, den Sohn Gottes, Jesus Christus, erfüllt worden wäre, auf überschwängliche Weise? Zugleich ist er ein Fluch für uns geworden. Lass also das Gesetz fordern, es geht mich nicht an. Lass es fluchen, es geht mich nicht an. Denn in beiden Beziehungen ist ihm überschwängliche Genüge geschehen durch den Bürgen, den Gott selbst mir geschenkt und der sich selbst zum Opfer und zur Gabe für mich dahingegeben hat. Also bin ich nicht mehr unter dem Gesetz, weil er darunter war. Sollte es mich noch anfallen, beschweren, ängstigen wollen, so tut es etwas, das ihm nicht zusteht. Und ich schreie mit Hiskia, ich werde unterdrückt, sei du mein Bürge. Glückselig denn diejenigen, denen dies Evangelium gepredigt wird. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Was für Glückseligkeit, ausrufen zu dürfen, ihr seid nicht unter dem Gesetz. Andernfalls würde die Sünde ihre Herrschaft über euch behalten. Nun aber heißt es, lass los, lass los. Zu den Gefangenen heißt es, kommt hervor, und zu den Gebundenen, geht heraus. In dieses gesegnete Reich nun geht man ein durch den Glauben. Und wer Gottes Zeugnis annimmt, der versiegelt es, dass Gott wahrhaftig ist. Durch den Glauben geht man ein zur Ruhe. Und um so viel mehr zu ermuntern, jegliche Last von sich zu werfen und zu singen: Die Sünde darf nicht mehr mich durchs Gesetz verdammen, denn alle Zornesflammen hat Jesus ausgelöscht. Sagt der Apostel lieber, ihr als wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, damit niemand auf die Beschaffenheit der Person sehe und ihrerseits eine gewisse Würdigkeit mit in Anschlag bringe, die er bei sich nicht findet, und darum sich die Freude rauben lässt, zu rühmen, ich bin nicht unter dem Gesetz. Jedoch ohne den Heiligen Geist ist das unmöglich. Er muss uns Christus verklären. Er tut das in einer gewissen Ordnung. Der Mensch wird aus seinem Sicherheitsschlaf geweckt. Er kommt in Jammer und Not seiner Sünden halber. Er wird vielleicht reichlich getröstet. Er wird mit herrlichen Einsichten gesegnet. Er befindet sich in der Nähe Kanaans. Er will gern heimfahren. Aber nun kommt er wohl unter das Gesetz, wo er weder rück- noch vorwärts mehr weiß. Es geht ihm nach der Weise des Paulus: Ich aber starb. Jedoch so, dass es dann weiter heißt: Ich bin aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wohlan aber, werdet nur in euren eigenen Augen recht zu Sündern, dann wird Jesus euch erweisen, dass es je gewisslich wahr ist, dass er in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Amen.